Okay, meine Botschaft heute Morgen, die heißt, die drei Taufen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, bin ich in die Gemeinde gekommen, um eine Botschaft über die Taufe zu hören. Bin schon getauft. Okay, deswegen drei Taufen. Es gibt drei Taufen. Sag mal drei. Es gibt drei, nicht nur eine, es gibt drei Taufen. Du sagst, wo steht es in der Bibel? Ich rede ja drüber. Okay, zunächst mal, lass mich gleich die Frage von vornherein beantworten. Es gibt drei Taufen. Die erste Taufe bewerkstelligt der Heilige Geist. Der Heilige Geist tauft dich hinein in den Leib Christi. 1. Korinther, Kapitel 12, Verse 12 und 13. Wie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat, so auch der Leib Christi, so auch der Christus. Schau, Jesus ist das Haupt am Leib Christi und du und ich, wir sind die Glieder am Leib Christi. Okay, wenn du kein Christ bist, bist du kein Glied am Leib Christi. Aber du bekehrst dich. Du sagst, Jesus, komm in mein Leben, mach mich neu, vergib mir meine Sünden. Und dann nimmt dich der Heilige Geist beim Wort. Und er macht dich neu und er vergibt dir deine Sünden und er taucht dich hinein in den Leib Christi. Schau, Wissenschaftler, die sagen, dass der menschliche Körper hunderte von Milliarden von Zellen hat, in denen dieselbe DNA drinnen ist, in denen dieselbe Genbotschaft drinnen ist. Auf die Art und Weise können alle Zellen des Körpers miteinander harmonieren. Die sprechen alle dieselbe Sprache. Und genauso ist es mit dem Leib Christi. Der Leib Christi besteht aus den vielen Christen, die es gibt auf der Welt. Du und ich, wenn wir Christen sind, wir sind dann ein Teil des Leibes Christi. Wir sind eine Zelle am Leib Christi. Wir sind eine Hand, wir sind ein Fuß, eine Nase, ein Ohr, irgendwas im Leib Christi sind wir. Wir sind eine Zelle im Leib Christi. Wenn du keine Zelle im Leib Christi bist, dann wird es höchste Zeit, dass du eine wirst. Denn ansonsten, sagt die Bibel, bist du verloren. Du bist dann tot in deinen Sünden. Aber wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann kriegst du ein neues Leben von Gott. Er nimmt dich und er taucht dich hinein in den Leib Christi. Du wirst eingebaut in den weltweiten Leib Christi. Das ist die erste Taufe, die wichtigste Taufe. Nennt man auch ganz banal Bekehrung. Okay? Deine erste Taufe ist also deine Bekehrung. Die macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist taucht dich hinein in den Leib Christi. Petrus drückt es ein wenig anders aus, im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, der sagt, lasst euch aufbauen zu einem lebendigen Haus, als lebendige Steine ins Haus Gottes. Schon wir alle miteinander sind der Tempel des Heiligen Geistes. Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, hast du das gewusst? Wenn du Christ bist, dann gehörst du nicht mehr dir selber, sondern dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt drinnen. Und wir alle miteinander, wir sollen uns aufbauen lassen, einbauen lassen in seinen Tempel. Das bedeutet, wir sollen uns einbauen lassen in seine Gemeinde. Als lebendige Steine, nicht als tote Steine, sondern als lebendige. Schon ein Stein, der hält die ganze Sache zusammen. Die Steine in ihrer Gesamtheit, die halten den Bau zusammen. Stimmt das? Natürlich. So du und ich, wir sind also wichtige Teile am Leib Christi. Wir halten den Bau zusammen insgesamt. Weil schau, der Pastor, der ist nur einer. Sogar Jesus ist nur einer. Jesus ist der Eckstein. Aber um diesen Eckstein herum hat sich dann ein Gemeindegebäude namens Gemeinde gebaut. Der Eckstein allein ist kein Gebäude, stimmt das? Genauso wenig wie der Pastor allein keine Gemeinde ist. Aber was Jesus als großer Pastor für die weltweite Gemeinde ist, ist der Pastor in der Ortsgemeinde im Kleinen. Quasi der Eckstein. Bei dem die Fäden zusammenlaufen sozusagen, auf dem das ganze Gewicht letztendlich ruht, zusammen mit dem Fundament. So, wir sollen uns einbauen lassen in die Gemeinde als lebendige Steine. Wir sind Zellen am lebendigen Leib, das ist die erste Taufe. Die zweite Taufe ist die Taufe in Wasser. Na, wir erinnern uns, Jesus sagt in Matthäus Kapitel 28, Verse 18, 19 und so, der Auferstandene kommt und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deswegen nun geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wir sind heute zumindest aus einigen Völkern sind wir da, in Italien, Rheinland-Pfalz, Hessen, Unterfranken, Oberfranken, wer ist aus Oberfranken? Okay, genau, Amerika und so weiter. Also, ja, da vorne gleich in der ersten Reihe. So, okay, wir sind also zu Jüngern gemachte Völker. Und dann geht's weiter. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte steht immer nur, sie wurden auf den Namen Jesu Christi getauft. Also ich bin auf den Namen Gerd Heunle getauft. Ganz am Anfang. Aber ich habe festgestellt, dass die Wassertaufe, von der wir jetzt sprechen, die zweite Taufe ist die Wassertaufe, dass man da erst glauben muss, bevor man getauft werden kann. Jesus sagt, Markus Kapitel 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Was kommt da zuerst? Ganz eindeutig, ne? Da heißt jetzt nicht, wer getauft wird und glaubt, der wird gerettet, sondern wer glaubt und getauft wird. Du musst da zuerst glauben und dann getauft werden. So steht es in der Bibel und so ist es in der Bibel praktiziert worden. Schau, sogar Jesus hat sich taufen lassen seinerzeit. Und wenn Jesus sich hat taufen lassen, wer bist dann du, dass du denkst, du musst dich nicht taufen lassen? Und da gibt es noch eine dritte Taufe, die erwähne ich jetzt. Das ist die Geistestaufe, das ist sein persönliches Pfingsten. Also, die erste Taufe ist, der Heilige Geist tauft uns in den Leib Christi hinein. Alles klar, die Bekehrung. Die zweite Taufe ist, ein Christ tauft dich ins Wasser. Es kann ein Jünger sein. Es muss kein Prediger sein, es muss erst recht kein Apostel sein, muss niemand Besonderes sein. Ein Jünger kann einen anderen Jüngern taufen. Fertig aus. Ist in der Bibel ständig passiert. Was ist das Besondere daran? Naja, das Besondere an der ersten Taufe, also wenn du dich bekehrst, kriegst du die Natur Christi eingepflanzt. Du veränderst dich. Das Zweite ist, das Besondere an der Wassertaufe ist, du legst ein öffentliches Zeugnis ab für Jesus. Ist es ein Gehorsamsschritt? Denn, lass mich ganz kurz noch auf Markus Kapitel 16 eingehen. Da heißt es weiter, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da heißt es jetzt nicht, wer nicht getauft wird, wird verdammt werden. Die Taufe in Wasser ist nicht heilswichtig. Dass wir das gleich von vornherein festgestellt haben. Woher weiß ich das? Naja, Lukas Kapitel 24, da hängt Jesus am Kreuz und zwei Übeltäter links und rechts neben ihm. Und der eine, der schimpft und schreit Gift und Galle, helft dir, helf mir. Der andere sagt, halt die Klappe da drüben. Der hat nichts getan, wir kriegen nur, was wir verdienen. Dann wendet er sich an Jesus, dieser Übeltäter am Kreuz, und sagt, Rabbi, es ist so, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Er sagt, ja, lass dich erst taufen, dann kommst du in den Himmel. Macht er nicht, ne? Im Gegenteil. Sondern was sagt Jesus? Er sagt, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein, ganz ohne Taufe. Schau, der Mann hing am Kreuz, seine Hände waren festgenagelt, er konnte keine guten Taten mehr tun mit seinen Händen. Der konnte Jesus auch nicht mehr nachfolgen, denn seine Füße waren angenagelt, da gehst du nirgendwo mehr hin. So hing er dort und was sagt Jesus? Er sagt trotzdem zu ihm, du bist gerettet. Paradies. Zeigt mir, der Glaube ist wichtig zur Errettung, nicht unbedingt die Wassertaufe. So ganz ehrlich, eigentlich ist die Wassertaufe, die wir nachher vollziehen werden in unserem Geldersamer Jordan, in dem Becken draußen, nicht im Bach oder so, Gott bewahre. Na, deswegen ist es eigentlich streng genommen die unwichtigste Taufe. Ist nur ein öffentliches Nachvollziehen dessen, was in deinem Herzen passiert ist. Aber lass mir jetzt vielleicht doch ein Wort zum Johannes dem Täufer sagen. Ich komme jetzt zur dritten Taufe, die deute ich jetzt gleich an. Schau, Johannes der Täufer, im Markus-Evangelium Kapitel 1, ich muss so anfangen, wie das Evangelium anfängt. Da steht, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und dann geht's gleich weiter, wir überspringen jetzt einiges, kommen zu Vers 4. In Vers 4 heißt es dann, Johannes der Täufer trat am Jordan auf und hat die Taufe zur Buße, die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt. Und ihr Lieben, das war was völlig, völlig Neues. Die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden, völlig neu. Normalerweise, Hebräer Kapitel 9, Vers 22, normalerweise gibt es keine Vergebung der Sünden durch Wasser, sondern es gibt Vergebung der Sünden durch Blutvergießen. Im Hebräer Kapitel 9, 22 steht, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Nach dem Sündenfall hat Gott die Felle der Tiere hergenommen, hat die Blöße der Menschen bekleidet. Der hat nicht hier denen einen Pullover angezogen, sondern er hat Felle hergenommen. Dazu mussten die Tiere die Felle lassen. Die sind gestorben, Blut ist geflossen. Mit dem Blut wurden die Sünden bedeckt und die Blöße mit den Fellen. Abel, der von den Lämmern da was dargebracht hat, das Passahlamm, der Sündenbock. Aaron sollte die Sünden bekennen auf den Sündenbock und dann sollte er ihn in die Wüste schicken. Den einen Sündenbock, den anderen sollte er nehmen und sollte sein Blut nehmen und auf dem Altar darbringen als Opfer. Und deswegen, das spricht ja auch, also diese ganzen Opfer sprechen von Jesus, der sich selber geopfert hat, sein Blut hat fließen lassen am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden. Und jetzt kommt einer an und sagt, was erlangt? Ich meine, das ist revolutionär. Lasst euch taufen zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Also, was macht Johannes hier? Johannes sagt hier, Leute, ihr sündigt heute und morgen geht in den Tempel, bringt euer Opfer da und morgen geht ihr wieder und sündigt. Ihr denkt, heute könnt ihr sündigen und das Blut, das radiert es dann alles aus, euer Opfer, und es war's. Das ist aber nicht die richtige Anschauung, sagt Johannes. Er sagt, Leute, ihr müsst umdenken, ihr müsst euer Denken ändern. Ihr könnt nicht sündigen, opfern und weiter sündigen, sondern lasst die Sünde, wenn ihr nicht wollt, dass Gott kommt und das Land umstülpt und Gericht übt. Ihr müsst umdenken, sagen wir umdenken. Ja, Buße bedeutet auf Deutsch umdenken. Das Wort Buße versteht dort kaum einer mehr. Umdenken, du musst umdenken. In anderen Worten, veränder dein Leben. Schlacht nicht nur ein Opfer und so, sondern veränder dein Leben, veränder dein Denken. Folg Gott mit dem Herzen nach, aufrichtig mit deinem Herzen folg ihm nach. Und als Zeichen deiner Umkehr, sagt Johannes, nehme ich dich, du bekennst deine Sünden vor mir, dann nehme ich dich und tauch dich unter. Schau, Johannes der Täufer, der geht hinter Mose zurück. Der geht zu Noah zurück. Wer weiß, was bei Noah passiert ist? Noah, unter Noah wurde die Welt auch getauft, sozusagen. Der alte Mensch, das Schlechte, das Böse, ist ertrunken, ist gestorben und weggeschwommen. Und aus der Flut kam was Neues heraus. Eine neue Menschheit unter Noah. Ein neuer Anfang. Die Menschheit hat dreimal begonnen, ist euch das bewusst? Einmal mit Adam, einmal mit Noah und einmal mit Jesus. Mit Jesus natürlich geistlich. Aber das hat man fest. So, dahin geht er zurück. Er sagt, Leute, es kommt ein Gericht, wenn ihr nicht umdenkt, wenn ihr euch nicht wirklich ändert von Herzen. Schau, und der Mann, der ist seinerzeit aus der Wüste gekommen, ist an den grünen Jordan gegangen und hat gebrannt im Heiligen Geist. Und er hat mit den Leuten, die dort gearbeitet haben, geredet am Jordan. Und die waren begeistert von ihm. Die haben sich gedacht, Mann, wie spricht der? Der hat eine Vollmacht. Das ist ja ganz anders, als was wir kennen. Unsere Rabbis reden ganz anders. Dann haben sie ihre Familien angebracht und ihre Bekannten. Und dann sind sie zu Massen an den Jordan gegangen zum Johannes, der eine Ausstrahlung, ein Charisma hatte, wie einer von den alten Propheten, wie Jesaja, wie Elia, wie Jeremia, wie Daniel, wie Hesekiel. Der hat gepredigt mit Donnerstimme und sie haben sich bekehrt, es ihnen durchs Herz gedrungen und sie haben sich in Wasser taufen lassen. Aber das war nicht alles. Die Wassertaufe war nicht alles. Sie haben auch umgedacht und haben sich auf Gott konzentriert. Und dann Johannes fährt fort und erwähnt in Vers 8, Markus Kapitel 1, Vers 8, die dritte Taufe. Was steht da? Johannes. Also vielleicht kriegt er das im Video nicht mit, aber gerade hat ein Kind gejubelt. Die dritte Taufe, ganz genau. Ein Kleinkind. Was passiert ist, Johannes predigt, der sagt, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, gebückt die Schuhbändel zuzubinden. Der wird euch nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen. So, Johannes tauft mit Wasser, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Das ist die dritte Taufe. Erste Taufe noch einmal, der Heilige Geist tauft dich in den Leib Christi. Zweite Taufe, jemand aus dem Leib Christi tauft dich in Wasser. Dritte Taufe, Jesus tauft den Leib Christi in den Heiligen Geist. Also eine Tauferei hin und her, merkt ihr das? Der Heilige Geist tauft die Christen in Jesus und Jesus tauft die Christen in den Heiligen Geist. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Und was ist, wo finden wir die dritte Taufe in der Bibel? Die finden wir zuerst im in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und dann finden wir sie noch einmal in Kapitel 8 und in Kapitel 9 bei Paulus und in Kapitel 10 beim Cornelius und in Kapitel 19 noch einmal ganz prägnant, wo die Epheser erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und alle dazwischen drinnen sind auch erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Die Geistestaufe, was bringt uns die? Die Geistestaufe, die brachte den Jüngern zwei Sachen. Einmal, als sie sich versammelt haben, wir erinnern uns, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4. Die letzten Worte Jesu auf Erden. Bleibt in Jerusalem, geht nicht von Jerusalem weg, bis ihr erfüllt werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Geistestaufe bringt Kraft aus der Höhe. Denn, heißt es weiter, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden nach nicht mehr vielen Tagen. Es hat noch 10 Tage gedauert. Dann ist der Heilige Geist gefallen auf die Menschen, die sich im Obersaal versammelt hatten. Es waren noch 120.000. Von den ganzen vielen Tausenden, Zehntausenden, die Jesus nachgefolgt sind, waren auch 120 über. Das waren die Apostel mit ihren Familien und die Mutter Jesu, Maria und seine Brüder und seine Schwestern. Vielleicht noch ein paar andere. 120, sehr wenige. Die haben am Pfingsttag gebetet. Und da ist es dann passiert. Der Geist Gottes wurde ausgegossen, kam aus dem Himmel wie eine gewaltige Welle, wie ein gewaltiger Wind. Zunächst einmal ein Rauschen hat es gegeben aus dem Himmel. Und dann ist der ganze Raum erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und es haben sich Feuerflammen auf ihren Kopf gesetzt, den Kopf der Jünger, jeden Einzelnen. Und sie haben begonnen, in Sprachen zu reden. Sie haben begonnen, zu reden, wie ihnen der Geist gab, auszusprechen. Das ist die Gabe, die du bekommst, wenn du deine dritte Taufe empfängst. Drei Taufen. Taufe in den Leib Christi, Taufe in Wasser, Taufe im Heiligen Geist. Die erste errettet dich, die zweite macht dich nass, die dritte gibt dir Kraft. So ist es. Die dritte gibt dir Kraft. Und der Herr sagt, ja, es findet zwar heute eine Wassertaufe statt, aber sag was über die Geistertaufe. Ich will Leute, es sind hungrige Leute hier heute Morgen. Der Herr sagt, es sind hungrige Leute, die mich hören. Und ich bin bereit und willig, sie zu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und es ist ganz einfach. Es ist einfach. Wie hast du Jesus empfangen? Indem du ihn drum gebeten hast. Du hast gesagt, Vater Gott, ich glaube an Jesus. Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, mach mich neu. Und dann warst du von neuem geboren. Dann warst du Christ. War das schwer? Warum machst du das mit dem Heiligen Geist nicht ganz genauso? Wenn ich fertig bin mit meinen Ausführungen. Und sagst, hey, ich habe das Wort gehört. Heiliger Geist, komm und erfülle mich, ich empfange dich jetzt. Gib mal das Sprachengebet, füll mich mit deiner Kraft. Und dann legst du los und betest in Sprachen. Wir werden zum Schluss, am Ende des Vortrags, am Ende meiner Botschaft, für die Geistestaufe beten. Da kann es jemand gar nicht erwarten. Schau, da spricht schon jemand in Sprachen da hinten. Du sagst, was ist denn dieses Sprachengebet? Du, das ist eine göttliche Sprache, die du selber nicht verstehst. Ich komme noch drauf. Zunächst mal will ich Folgendes sagen. Schau, diese Geistestaufe, was bringt die? Die gibt dir Kraft, wie du es vorher nicht hattest. Kraft aus der Höhe. Sie gibt dir Zuversicht, sie gibt dir eine Befähigung für deinen Dienst im Leib Christi. Es ist eine übernatürliche Zurüstung, die der Herr dir geben will, die du unbedingt haben musst. Jesus wurde mit dem Geist getauft. Ist dir das bewusst? Nicht nur mit Wasser, sondern auch mit dem Geist. Wenn die Geistestaufe gut genug für Jesus war, ist er dann gut genug für dich? Wir erinnern uns. Jesus, nehmen wir mal Matthäus her diesmal. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Jesus ging aus dem Wasser der Taufe heraus. Ja, muss ich auch noch was dazu sagen. Ich komme so sehr ins Detail. Schau, Jesus ging aus dem Wasser heraus. Warum? Weil er im Wasser war. Das ist wichtig. Taufe in der Bibel hat durch Untertauchen stattgefunden. Und in der alten Kirche hat mir der Tobias, der Doc, erzählt, da haben die dich so richtig unten gelassen. Ich meine, im Wasser, bis du angefangen hast zu zappeln, dann haben sie dich wieder raufgelassen. Damit du ein bisschen merkst, wie das ist, wenn der alte Mensch stirbt. Ja. Wir sind mittlerweile weiter. Ich werde euch untertauchen und wieder hochholen. Keine Angst, du musst nicht unten bleiben. Wenn du jetzt unten bist und musst keine Panik haben, dann ich lasse dich wieder rauf. Amen. Okay, also, Jesus wurde untergetaucht. Das Wort Bapto ist das Wort für untertauchen oder waschen. Und das Wort Baptizo oder Baptizomai ist das Wort für untertauchen in einem Färbemittel. Schau, wenn du untergetaucht wirst, dann wirst du auf Jesus eingefärbt. Ja, die Taufe auf dem Namen Jesu, im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes, die färbt dich auf Jesus ein. Du gehst runter und kommst wieder hoch und jetzt bist du Jesus ähnlicher, Jesus mäßiger. Jetzt hast du dich eindeutig zu Jesus bekannt. Das ist es nämlich. Das ist das Ding mit der Wassertaufe. Du bekennst dich eindeutig öffentlich zu Jesus. Dein altes Leben ist vorbei, neues Leben hat begonnen. Okay. Aber es ist ja noch was passiert. Als Jesus aus dem Wasser heraufstieg, hat sich der Himmel geöffnet und der Heilige Geist ist herabgestiegen wie eine Taube, nicht als eine Taube in körperlicher Form oder so, sondern wie eine Taube ist auf ihn herabgestiegen und hat ihn erfüllt mit dem Heiligen Geist. Vorher, die ersten 30 Jahre seines Lebens, war er Zimmermann, war er Handwerker in Nazareth. War nicht so viel los in seinem Leben, da ist uns nichts überliefert groß. Aber nachdem er angetan war mit Kraft aus der Höhe, hat sich alles geändert und plötzlich war er in Vollmacht und Kraft unterwegs und hat geschaltet und gewaltet mit den Naturgewalten, mit den Engeln und Dämonen und so. Es war also phänomenal, was da ablief. Aber erst nach der Geistestaufe. Frage, wenn die Geistestaufe gut genug war für Jesus, ist er dann gut genug für dich? Wenn Jesus sie gebraucht hat, glaubst du dann, dass du sie brauchst? Könnte es sein, nur Vorschlag zur Güte? Also ich sage mal definitiv. Mein Leben hat sich dramatisch verändert. Gut, ich war jetzt nur 4 Wochen Christ, dann war ich geisterfüllt. Aber es hat sich trotzdem dramatisch was geändert bei mir, muss ich sagen. Und auch bei Petrus und bei den Aposteln. Wir erinnern uns, die saßen immer im Obersaal zusammen und die Türen waren abgesperrt. Erinnert ihr euch? Wer erinnert sich? Die Türen waren abgesperrt. Ja, ich habe ja schon mal drüber gepredigt. Hinter verschlossenen Türen, da haben sie sich geängstigt. Der Auferstandene ist ihnen erschienen hinter verschlossenen Türen. Aber jetzt passiert was ganz was anderes. Jetzt kommt der Geist Gottes, fällt auf sie, sie werden erfüllt mit dem Geist, sie sprechen in Sprachen und es treibt sich hinaus auf die Straße. Und die Leute draußen laufen zusammen, also ist irgendwie was passiert, was die Aufmerksamkeit der Leute gepackt hat. Und dann lachen sie die Leute und sagen, hey, die sind ja besoffen. Schaut mal, wie die torkeln. Und Petrus steht auf und sagt, hallo, es ist 9 in der Früh. Wir trinken so früh nicht. Und dann fing er an zu predigen. Und der Mann, der sich mit seinen Freunden und seinen Mitgläubigen versteckt hat, hinter verschlossenen Türen, der steht jetzt auf der Straße, auf dem Marktplatz und predigt kühn und vollmächtig das Evangelium vom auferstandenen Christus. Und die Leute laufen zusammen und merken, oh, wie redet denn der? Was ist denn mit dem los? Der spricht ja voll mit Vollmacht. Und er nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund. Der staucht die zusammen. Habt ihr das schon mal gelesen? Dieser Jesus, den er gekreuzigt hat durch diese Römer, den hat Gott auferweckt und zum Richter der Lebenden und der Toten festgesetzt. Stellt euch gut mit ihm. Ihr habt ihn gekillt. Und es drang ihnen durchs Herz. Apostelgeschichte Kapitel 2, 37, 38, 39. Es drang ihnen durchs Herz. Und sie sagten, oh ihr Männer, Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann führt Petrus die 3 Taufen an. 3 Taufen. Er sagt, tut Buße. In anderen Worten, bekehrt euch. Lasst euch dem Leib Christi hinzufügen. Und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, das ist die Wassertaufe, und ihr werdet das Geschenk des Geistes empfangen. Und jetzt müssen wir den Rest dieses Verses lesen. Da heißt es nämlich, denn euch und euren Kindern und allen, sag mal allen. Sagen wir nochmal allen. Allen, das sind du und ich, allen, die in der Ferne sind, das sind du und ich. Wir sind heute nicht in Jerusalem, wir sind auch weit weg, zeitlich, 2000 Jahre weit weg. Aber Petrus sagt, das ist für euch, eure Kinder, also die Juden, und für alle in der Fremde, für alle, die ferne sind. Auch für uns bis zum heutigen Tag gilt die Verheißung der Geistestaufe. Was hat es aus den Jüngern gemacht? Aus ängstlichen Menschen vollmächtige Apostel, die bereit waren, ihr Leben hinzulegen für den Christus. Der Mann, der Jesus gerade noch verleugnet hat vor 40 Tagen, der steht jetzt da und predigt und 3000 bekehren sich. 3000 bekehren sich, 3000 lassen sich an diesem Tag taufen auf dem Namen Jesu und 3000 werden erfüllt mit dem Heiligen Geist an diesem Tag. Und der Herr tat täglich hinzu, so viele ihrer zum ewigen Leben bestimmt waren und so. Phänomenal. Wir sehen diese 3000, übrigens, wir sehen oft die 3000 miteinander. Wir sehen sie in Samaria, bei den Halbjuden in Samaria. Philippus, der Evangelist, nicht der Apostel, der predigt ihnen vollmächtig das Evangelium, auch ein geisterfüllter Mann, Zeichen und Wunder und mächtige Taten Gottes passieren. Und sie werden getauft. Die Leute können nachlesen, Apostelgeschichte 8, also ab Vers 12, da werden sie getauft. Sie sind jetzt also Mitglieder im Leib Christi und sie sind getauft in Wasser. Und es kommt den Aposteln in der Urgemeinde in Jerusalem zu Ohren, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat. Und Johannes und Petrus kommen rauf nach Samaria und stellen fest, der Heilige Geist ist noch auf keinen von ihnen gefallen. Ihnen fehlt noch die dritte Taufe, die Geistestaufe. Und dann beten sie für sie, legen ihnen die Hände auf und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, wie die Apostel und wie die anderen Jünger am Pfingsttag. Und sie beginnen in Sprachen zu reden. Wunderbare Sache. Ein Kapitel weiter, Kapitel 9. Da kommt ein Mann namens Ananias, ein Jünger. Der sagt, Bruder Saul, ihr wisst schon, der kommt zum Christenverfolger Saulus von Tarsus, den der Herr gerade vom hohen Ross geblitzt hat. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, ist fast so hell wie damals. Hier vorne bei mir, von den Scheinwerfern, wenn ich nach oben blicke. Mache ich jetzt nicht mehr. Was verfolgst du mich? Da hat er nichts mehr gewusst dann. Du wirst es nicht lang packen, sagt Jesus. Ja, und dann bist du dran, es ist schlecht für dich, es ist nicht gut für dich, gegen den Stachel auszuschlagen, da spießt du dich nur selber auf. Aber jetzt geh nach Damaskus, da wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und dann geht er nach Damaskus und dann sitzt er 3 Tage und 3 Nächte und er isst nicht und er trinkt nicht und er ist verblitzt. Der Herr kommt zu diesem Ananias und sagt zu ihm, Ananias, geh rüber zum Saulus, und leg ihm die Hände auf, damit er wieder sehend wird, damit er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und damit er getauft wird. Merkt ihr was? Bitte die 3 Taufen. Und das macht er. Ananias geht, legt Paulus die Hände auf, Paulus wird sehend, er bekehrt sich endgültig zum Herrn, er wird getauft und dass er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Ananias sagt es, ich bin gekommen, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Also die Wassertaufe, die hat er ausgelassen. Aber auch die fand statt. Paulus wurde getauft und dann ist er umhergegangen und hat seinen Dienst begonnen. So, wir halten fest, Paulus war auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Maria, die Mutter Jesu, ist auch erfüllt gewesen mit dem Heiligen Geist. Die Apostel waren es. Und nicht nur die, sondern auch die Samariter. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 10. Wir haben es gesehen in Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10. Kapitel 9 bisher, von der Apostelgeschichte. Jetzt sind wir in Kapitel 10. Petrus wird zum Römer Cornelius, einer beeindruckenden Figur in der Bibel, gesendet. Und er denkt sich, Mensch, was will ich bei dem Römer? Ich bin doch ein Jude, wir sollen doch nicht zu den Heiden gehen. Der weiß noch nicht, dass sich die Heiden auch bekehren dürfen. Nicht nur die Juden und die halbjüdischen Samariter, sondern auch die überhaupt nicht Juden. Die Römer und die Germanen und die Franken und die Goten und die Hunnen. Alle, preist ihn ein. Jesus ist für alle da. Sag mal, preist ihn ein. Oh Mann, bin ich froh. So, Petrus weiß das noch nicht. So steht er also da und ist eher zögerlich. Hallo, bin der Petrus. Bin von Gott gewiesen worden, zu kommen. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt bei euch soll hier, bei euch Heiden. Weil die haben damals gedacht, dass die Heiden nicht gerettet werden können. Die sind quasi Feuer für die Hölle. Also Holzscheite für die Hölle, so ungefähr. Also was soll ich hier? Ich weiß es nicht. Und Cornelius erklärt dann lang und breit, ja, ich habe einen Engel gesehen, Engel Gottes, weil ich bete und ich gebe Almosen regelmäßig und das hat Gott gefallen und deswegen hat er einen Engel geschickt und der hat gesagt, lass den Petrus holen. Der hat Worte ewigen Lebens. Und Petrus sagt, allzu gut. Es ist so. Und dann fängt er an, Jesus zu predigen. Jesus von Nazareth, der umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und er predigt und predigt. Und in Kapitel 10, Vers 44, während er aber noch diese Worte sprach, fiel der Heilige Geist auf sie alle. Und sie sind zu Boden gesunken und haben begonnen, in Sprachen zu reden und waren wie Betrunkene, waren total begeistert. Und die jüdischen Begleiter von Petrus, die schauen dazu, wie die da plötzlich auf dem Boden liegen und wie die in Sprachen reden und singen und lachen und Gott loben und preisen in neuen Zungen. Und Petrus sagt, was ist jetzt los? Die sind gerettet und geistgetauft, wie wir seinerzeit an Pfingsten. Und dann schauen sie sich an, die jüdischen Begleiter und Petrus, und sagen, wollen wir jetzt denen das Wasser der Taufe verwehren? Jetzt, wo Gott sie erfüllt hat mit dem Heiligen Geist? Können wir nicht machen. Und dann haben sie sich getauft. Wir sehen hier wieder alle drei Taufen. Die haben sich bekehrt und wurden erfüllt mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist. Was mir zeigt, dass es nicht immer in der Reihenfolge gehen muss, Bekehrung, Wassertaufe, Geistestaufe. Bei Cornelius war es so, Bekehrung, Geistestaufe, Wassertaufe. Und ich denke mir, der Herr wusste genau, warum er das gemacht hat. Wenn nämlich Petrus fertig gepredigt hätte und es wäre keine Reaktion groß da gewesen, hätte er wahrscheinlich nicht gewusst, was mache ich jetzt mit ihnen? Betet mit mir, sprecht mir nach, Jesus sei mein Herr, aber das sind doch Heiden. Er hätte vielleicht Schwierigkeiten gehabt, das zu machen. Hat der Heilige Geist ihm einfach die Arbeit abgenommen. Der hat es einfach für ihn übernommen. Der ist einfach gekommen, hat die Leute erfüllt mit dem Geist und dann konnte Petrus nicht mehr anders. Er schreibt ja, oder er sagt ja, ja, und jetzt taufen wir sie halt. Ja, mehr oder weniger, das steht da. Jetzt taufen wir sie halt, jetzt sind sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Taufen wir sie halt. Ja, jetzt erkennen wir, Gott ist nicht nur der Gott der Juden, sondern er ist auch der Gott der Heiden, der Römer, der Totalheiden. Diejenigen, die überhaupt nicht irgendwie einen Bund mit Gott vorher hatten. Und so geht es weiter. Es ist wirklich ein zweites Erlebnis nach der Bekehrung, die Geistestaufe. Nämlich, sehen wir auch in Apostelgeschichte 19, ich weiß, ich bringe viele Schriftstellen, macht aber nichts. Lahme Ausrede, ne? Gibst du. Trotzdem, Apostelgeschichte Kapitel 19, da ist Paulus in Ephesus. Wir sind jetzt mittlerweile bei 20 Jahren, 20 Jahre nach Pfingsten. Werden immer noch Menschen erfüllt mit dem Geist. Er kommt nach Ephesus, er findet einige Jünger und er sagt, seid ihr schon getauft worden, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid, so ab Vers 5 herum. Habt ihr den Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid, sag mal nachdem. Okay, du kannst jetzt sagen, Pastor, ich verstehe das nicht. Wenn wir uns bekehren, dann kommt doch der Geist Gottes in uns hinein. Ja, wohl. Und im Johannesevangelium 20:22 hat Jesus seine Jünger angehaucht, als sie noch keine Zuversicht hatten, keine Kraft aus der Höhe. Er hat sie genommen, hat sie angeblasen, hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. Ihr wisst schon, sie sind eingesperrt, haben sich versteckt. Und er sagt, empfangt Heiligen Geist. So, sie hatten den Heiligen Geist. Aber offensichtlich hatten sie nicht die Fülle des Geistes. Sie hatten nicht die Kraft aus der Höhe und sie hatten auch das Sprachengebet nicht. Denn wir sehen einen klaren Unterschied zwischen Vorpfingsten und Nachpfingsten. Vorgeistestaufe und Nachgeistestaufe. So ja, Jesus hat hier quasi das Werk Gottes im Garten Eden nachvollzogen. In Eden hat Gott dem Adam den Hauch des Lebens eingehaucht. Und jetzt geht Jesus her und haucht seinen Jüngern geistliches Leben ein, ewiges Leben. Empfangt Heiligen Geist. Jetzt sind sie geistlich lebendig. Das war der Moment, in dem sie hineingetauft wurden in den Leib Christi. Aber es gibt noch eine andere Taufe, Pfingsten. Und deswegen fragt Paulus die Leute in Ephesus, seid ihr schon geisterfüllt? Habt ihr die Geistestaufe empfangen, nachdem ihr Christen geworden seid? Nachdem ihr gläubig geworden seid? Und die sagen, und es trifft auf viele Gemeinden heutzutage zu, vor allem im Abendland in Europa, wir wissen überhaupt nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dass der Heilige Geist überhaupt da ist. Heiliger Geist, nie gesehen. Und er sagt, echt, im Ernst, auf was hat er denn dann getauft? Und dann sagen sie, ja, auf die Taufe des Johannes. Und er sagt, ach, der Johannes, Johannes hat Jesus gepredigt. Dann erklärt er ihnen das Evangelium, sie bekehren sich. Sie lassen sich taufen in Wasser. Und dann, heißt es weiter, legte ihnen Paulus die Hände auf. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen zu reden in Sprachen. Ja, eine ganz wichtige Sache. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und begannen in Sprachen zu reden. So, drei Personen tun hier drei Dinge. Einmal, Petrus legt ihnen die Hände auf. Zweitens, der Geist Gottes kommt auf sie. Drittens, sie beginnen in Sprachen zu reden. Schau, bei mir war das seinerzeit so, dass ich das mitgekriegt habe. Mir wurde das auch gepredigt. Ich habe das verstanden und ich wollte das. Saß dann bei mir daheim im Garten. Und habe gesagt, Herr, erfüll mich mit deinem Geist. Erfüll mich mit deinem Geist. Wisst ihr, was dann passiert ist? Ja, nichts leider. War noch sehr junger Christ, 4 Wochen gerade mal Christ. Ich habe mir dann gedacht, aber ist mir jetzt egal, dann gehe ich eben zu einem Prediger. Bin dann in eine Versammlung gegangen von einem Prediger, den der evangelische Pfarrer immer wieder eingeladen hat. Und der hat für die Geistestaufe gebetet. Und als er dann gefragt hat, wer will erfüllt werden mit dem Geist, habe ich mich auch gemeldet. Dann sind wir in die Sakristei gegangen. Sakristei ist ein heiliges Wort für Büro. Und dort saßen wir dann. Und die haben dann den Leuten die Hände aufgelegt, der Prediger und seine Frau und mir auch. Und das war ganz anders als bei mir im Garten. Im Garten war nichts. Da jetzt plötzlich war es wie wenn ein Wasserfall, wie wenn ein Niagarafall auf mich herabstürzen würde. Ich war so geschockt, ich habe den Mund gar nicht aufgebracht. Bis die dann gesagt haben nach einer Zeit, naja, jetzt fangen wir zu reden. Und dann ging das wie ein Sturzbach aus mir heraus. Okay? Wunderbar, ist prima. Der Geist Gottes ist hier, um heute Morgen auch dich zu erfüllen mit dem Geist Gottes. Dir muss keiner die Hände auflegen. So bist du schwierig mit den Corona-Regeln und so. Deswegen können wir es heute Morgen so machen, dass du erfüllt wirst mit dem Geist, wie seinerzeit die Leute bei Cornelius. Ohne, dass dir jemand die Hände auflegt. Einfach nur, weil du dieses Geschenk im Glauben ergreifst. Du kannst nämlich den Heiligen Geist in dein Leben einladen. Kannst du? So wie du Jesus eingeladen hast in dein Leben, lädst du ihn ein. Und dann beginnst du ganz einfach in Sprachen zu reden. Dazu muss ich jetzt natürlich noch ganz kurz was sagen. Seid ihr noch dabei? Amen. Okay, wir sind in wenigen Minuten fertig. Und dann beten wir, bevor wir die erste Schicht Taufe fahren, ja, Wassertaufe, fahren wir eine Geistestaufschicht. Für alle, die sich bekehrt haben und die Taufe im Heiligen Geist haben möchten. Der Herr hat sie heute Morgen, er steht bereit und er will dich erfüllen. Halleluja. Ja, das merke ich ganz deutlich. Unser Augenmerk heute liegt auf der Wassertaufe, aber das Augenmerk Gottes liegt auf der Geistestaufe. Okay. Wie gesagt, man muss sich da nach dem richten, was Gott sagt. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 14, nimmt Paulus das ganze Kapitel her, um über das Sprachengebet zu reden. Was es bringt, was es nicht ist und wie man es empfängt, das haben wir jetzt schon besprochen. Okay, zunächst mal. Im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4, da heißt es, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst und betet Geheimnisse. Schau, wir würden heute sagen, lädt sich selbst auf. Wenn damals der Akkumulator schon erfunden gewesen wäre, weil wir kennen alle Akkus. Wir sprechen heute nicht mehr, diese Botschaft war erbaulich. Heute spricht kaum mehr einer so, sondern Mensch, das war richtig gut, das war aufbauend, das hat man eine neue Ladung verpasst, ich bin innerlich aufgeladen, verstehen wir besser, oder? Akku aufladen, wenn du heimgehst, stöpselst du dein Telefon ein, damit es wieder auflädt, richtig? Schau, genau dasselbe brauchst du auch immer wieder einmal. Du musst dich auch immer wieder mal einstöpseln beim Herrn und aufgeladen werden. Und das machst du durch Sprachengebete. Wenn du in Sprachen betest, dann lädst du deinen inneren Akku auf. Nicht schwer zu verstehen. Sprachengebet macht es. Wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst und betet Geheimnisse. Das ist jetzt wieder wichtig. Geheimnisse, Mysterion im Griechischen, sind Dinge, die nur Eingeweihte wissen. Das sind Sachen in dem Fall, die nur Gott weiß. Schau, wenn du erfüllt bist mit dem Geist Gottes und dann auch in Sprachen redest, dann betest du Geheimnisse Gottes. Und ich habe schon erwähnt, du kriegst dann Kraft aus der Höhe. Schon wenn du bisher ein Arbeiter warst, dann bist du jetzt ein Arbeiter mit Kraft aus der Höhe. Wenn du ein Landwirt warst, dann bist du jetzt ein Landwirt mit Kraft aus der Höhe. Dann tut sich jetzt was. Da ist jetzt was anderes. Du bist jetzt mehr inspiriert. Dir fallen jetzt bestimmte Dinge leichter oder du hast gute Einfälle. Wenn du ein Ingenieur bist, dann bist du jetzt einer, der die Kraft aus der Höhe hat, der eine besondere Inspiration vom Herrn hat. Und es kann sein, dass du in deinem Ingenieurbüro herumläufst und in Sprachen redest und ein Problem wälzen tust im Kopf. Und plötzlich, keiner weiß genau, wie das jetzt zuging, hast du eine Idee, man müsste das mal probieren. Und dann tust du das und du stellst fest, es funktioniert. Und ich sage dir mal eins, es war ein Geheimnis, das du gebetet hast, das der Herr dir geoffenbart hat und das jetzt als Erfindung beim Patentamt angemeldet wird. So Zeugs passiert dauernd, ihr Lieben, es ist kein Zufall. Ja, dass seit 100 Jahren die Leute wieder vor allem im Geist, also viel im Geist, im Geist beten und dass die Erfindungen so zugenommen haben. Ja, vielleicht hat der Herr nicht bei dir im Kopf freigeschaltet, die Erfindungen, sondern im Kopf von jemand anderem. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht nur menschliche Brillanz war, sondern auch ein Wirken Gottes. Das glaube ich. Amen. Na, dein Verstand heißt weiter in Kapitel 1. Korinther 14 und 18, dein Verstand bleibt fruchtleer. Du verstehst nichts, was du da sagst im ersten Moment. Hast keine Ahnung. Das ist wie Reden von Worten, die du nicht verstehst. Du lobst Gott viel in Sprachen, das geht aus 15 und 17 hervor, diesen Versen, und Dank sagst dem Herrn. Das ist wunderbar. Also du verstehst es nicht. Es versteht nur Gott. Niemand versteht es, nur Gott. Der Verstand bleibt fruchtleer, du verstehst es nicht. Und dann kommt noch was, und das ist jetzt meine letzte Schriftstelle für heute. Im Römerbrief Kapitel 8, in den Versen 26 bis 28, da wird es nochmal richtig gut erklärt und angesprochen. Ich lese es euch vor. Ich nehme meine Bibel in die Hand und lese es euch vor. Damit ihr seht, es steht wirklich in der Bibel drinnen. Römer Kapitel 8. Wenn ihr mal nicht weiß, was ihr lesen sollt in der Bibel, liest Kapitel 8. Vers 26, da heißt es jetzt, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt oder wie die Situation verlangt. Warst du schon mal in einer Situation und du wusstest nicht, wie es weitergehen soll? Du wusstest nicht, was jetzt die Lösung ist? Du warst schon mal so festgefangen, hast keine Ahnung gehabt, wie es jetzt weitergehen soll? Außer mir, ist schon mal jemand so gegangen, außer mir? 2 oder 3 Ehrliche, okay gut, 15, alles klar. Oh Mann! Der Geist aber nimmt sich unserer Schwachheit an. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Der Geist, der in dir wohnt, nimmt sich deiner Schwachheit an. Er macht was für dich, was du nicht kannst. Ja, er kompensiert deine Beschränktheit, deine Unfähigkeit als Mensch. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es richtig wäre, wie es gehört, dass es was bringt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Diese unaussprechlichen Seufzer, ihr Lieben, sprechen von zwei Sachen. Erstens, das Unaussprechliche ist wieder, es ist keine normale, vernünftige Sprache, es ist eine Sprache Gottes. Unaussprechlich, ja, das ist nicht artikulierbar, das ist einfach, man kann es nicht sagen mit normalen Worten. Aber im Sprachengebet kannst du es ausdrücken. Und dass es Seufzer sind, deutet darauf hin, dass es die Zeit gibt, dass es die Situation gibt, dass du im Gebet eine Last fühlst. Es kann eine Sorgenlast sein für dich, es kann eine Last für andere sein. Mir geht es oft so, deswegen bin ich viel allein, ja. Dass ich eine Last für irgendwas habe und dann anfange zu beten und so, dann ist es gut, wenn mich niemand sieht. Weil da kann sein, dass die Tränen fließen, weil ich die Last fühle. Nicht immer. Okay, nicht immer. Aber es kommt durchaus vor, dass ich dann da stehe und mir denke, oh Herr, mach das. Oh. Ich bin froh, dass mir dann keiner sieht, weil das würde mein Macho-Image beschädigen. Ja, mein Schrotflinten-Image. Mein schwarzer Gürtel im Jiu-Jitsu-Image. Ja, lichtet da rum im Gebet und flennt vor sich hin, spinnt ihr oder was. Ja, ich bin froh, dass mich da keiner sieht. Aber solche Situationen gibt es. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass der Herr da nicht etwas getan hätte, kein Signal geschickt hätte, ich sehe dich, ich mach was. Ist wunderbar. So, der Geist Gottes, der gibt dir in unaussprechlichen Seufzern zu beten, er gibt dir im Sprachengebet zu beten, was für Dinge, die du nicht weißt. Und plötzlich tut sich eine Tür auf, durch die du gehen kannst und dein Problem ist ganz anders. Die Jünger haben sich auch gedacht, was machen wir nur, Jesus ist tot, wir sind verratzt. Wenige Tage später steht Petrus da und predigt vollmächtig das Evangelium von Christus und Tausende bekehren sich. Kraft aus der Höhe. Will hier irgendjemand Kraft aus der Höhe? Oder bin ich der Einzige? Amen, okay, gut. In dem Fall, ihr Lieben, lasst uns aufstehen miteinander. Und wir beten. Ich kann heute euch nicht die Hände auflegen, obwohl ich das gern möchte. Wir vollziehen jetzt zwei Taufen, bevor wir Pause machen und dann zur dritten Taufe fortschreiten. Die erste Taufe ist die Taufe in den Leib Christi hinein. Ich werde mit dir beten, dass du dich bekehrst zu Jesus. Zweitens, wir werden den Heiligen Geist in unser Leben einladen, dass er uns erfüllen möge, uns das Sprachengebet schenken möge und antun möge mit Kraft aus der Höhe. Amen. Okay, diese beiden Gebete beten wir. Und nachher schreiten wir fort zur Taufe in Wasser. Wir vollziehen heute alle drei Taufen. Ist jetzt ein heiliger Moment, ein wichtiger Moment, ein großer Moment für viele. Deswegen bitte ich euch, macht die Augen zu, betet mir nach, sprecht mir nach. Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Kind ist, dein eingeborener Sohn, dass er für mich gestorben ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, mach mich neu, schenke mir ewiges Leben. Danke, Herr, dass du mich gerettet hast. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Die erste Taufe liegt hinter mir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt kommen wir zur dritten. Sag mal mit mir. Herr Jesus, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Taufe mich im Geist Gottes. Gib mir Kraft aus der Höhe. Und schenke mir das Sprachengebet. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfülle mich. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich empfange dich jetzt. Und jetzt schnaufst du mal tief ein. Und dann beginnen wir in Sprachen zu beten. Kora mama sau kala da va mamba o kere la va mambo pa ne mamba mbo kele de u tu pros kala vu ma chamani karo ramba kara la va ne ma pramba ora kara trandra lulo va ma bokuru lu vachana la viti mana po le de 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 sora la va ne mambe pele ku la va mu na na ma su dra voli andra po kara la li un bambo skura la chama po ma kara la va ma pale de o le de de pa po mu ko du vi de pa du va du Umras kalava machuna la cara luco chana lava mambo ruco bom bava ma bo bo Em no cosa lava mambo rio la rumba va ma bo rio cara lula la lio Es ist leicht, sagt der Herr, leg einfach los, du kannst es, ich erfüll dich. Ora mama sta di tombre cu scalava macci un cialo ruma la cadio ma cara la cara lia cara ro La ruma mo su cu cialo ruma la cadio Palava ma ba che tro cara chuma na le lu 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 Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Taramaso kochapa. Ino moyo kulom brom bam bom kan dibos masko. Sandorio chanle ves kulom bo kio rambo kado bo mako batio kari tio. Drom bas ke la bamo chungra kido le bamo ba. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns erfüllt hast und dass du uns mit Kraft aus der Höhe ausgestattet hast. Mit Zuversicht, Gottes Herr. Herr, wir danken dir in Jesu Namen.